Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge des Ausfasern-Podcasts. Es hat etwas länger gedauert, bis ich mich wieder dazu aufraffen konnte, aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Ich glaube, ich fühlte mich ein wenig unter Druck gesetzt, weil es ist ja die 10. Folge und das ist ja so ein erstes Mini-Jubiläum. Andererseits ist mir nichts eingefallen, was man da irgendwie besonders machen könnte. Und jetzt mache ich einfach eine ganz normale Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ich hoffe, es hat euch beim letzten Mal Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich für all die Kommentare und das ganze Feedback und Flatter und so weiter, was ich für die letzte und die davor liegenden Folgen bekommen habe. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr zu dieser Folge wieder kommentiert. Ich mag das total gerne. Und ja, eigentlich hätte ich total Lust, mal meine Hörerinnen kennenzulernen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Vielleicht findet sich ja mal die Gelegenheit, irgendwie bei einem Jahn-Festival oder Strick-Event oder irgendwas das zu ermöglichen. Ich weiß es nicht. Vielleicht mögen sich auch mal die Hamburger Hörerinnen und Hörer melden. Vielleicht können wir ja hier irgendwie in der Stadt uns wenigstens mal ein Käffchen trinken gehen oder so, wenn ihr Lust hättet. Keine Ahnung, ob ihr das überhaupt wollt oder ob ihr mir einfach nur so ganz, ganz entspannt zu Hause zuhören wollt und gar nicht euch outen wollt als Ausfasern-Hörerin oder Hörer. Wie auch immer, wir beginnen. Ich bin ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier eine Spinne liegen, einen Glückskeks, ein Glas Wasser, weil es ist heute strahlenteller Nachmittag und deshalb muss das heute mal ohne Wein ablaufen, weil ich habe ja auch Prinzipien. Und bei Tageslicht Alkohol zu trinken gehört jetzt nicht zu meinen Dingen, die ich tun möchte. Wie auch immer, ich fange einfach mal an und öffne den Keks. Es wackelt, es gibt wieder einen Bio-Glückskeks heute. Mal schauen, unter welchem Stern oder welchem Spruch die heutige Aufnahme stehen wird. Also irgendwie diese Bio-Glückskekse krümeln noch mehr als die anderen auch. Aber wie auch immer, was haben wir denn hier? Morgen ruhig mal andere zum Zug kommen lassen. Okay. Morgen. Morgen ist Montag. Heute ist nämlich Sonntag. Ich muss morgen wieder ins Büro. Und mich erwartet ein ganz normaler Tag. Ich weiß nicht, ob ich die Gelegenheit haben werde, andere zu Zug kommen zu lassen. Ich könnte natürlich auch einfach morgen mal gar nicht aufstehen. Aber ich glaube, das lasse ich sein. Wobei, wir haben gerade ein neues Bett und das ist ein Traum. Ich liebe dieses Bett. Eigentlich möchte ich tatsächlich gar nicht mehr aufstehen. Naja, aber heute durfte ich ausschlafen und bevor ich mich noch wund liege, werde ich morgen, glaube ich, besser wieder ganz normal ins Büro gehen und vielleicht lasse ich meine Kaffeetasse mal dreckig in der Küche stehen. Ja, wie auch immer. Wir kommen zu Work in Progress. Ich packe den Keks beiseite, den esse ich dann danach und wir beginnen mit der Arbeit, die ich gerade tue oder den Projekten, die ich gerade in der Mache habe. Und das erste wäre Spinnen. Das mache ich immer mal so ein bisschen, aber ich glaube, in diesem Podcast wird das immer so ein bisschen vernachlässigt. Das letzte Mal hatte ich ja über Supportspinnen gesprochen. Das momentan spinne ich auch gerade wieder. Das Shantimanu Faser-Abo aus dem letzten Herbst immer noch. Ich glaube, so langsam muss ich mich mal beeilen, weil ich habe schon wieder ein neues Spindel- und Faser-Abo hier liegen. Und zwar hat ja Shantimanu nach der einmaligen Ausgabe dieses Abos leider gesagt, dass sie nicht mehr färben wird. Und dann hat sich Tanja von Spinnert und Gewollt bereit erklärt, das Spindel- und Faser-Abo weiterzuführen und hat mit der Drechselwerkstatt Mattes Kontakt aufgenommen und jetzt vor kurzem wurde da die erste Spindel mit dem dazu passenden Faser ausgeliefert und das ist sehr hübsch. Das ist eine, also ich, die Spindeln sind ja alle irgendwie verschieden. Es gibt insgesamt 20 Plätze. Ich habe eine schöne Kopfspindel bekommen. Und dazu gab es eine Alpaka, ich glaube Alpaka-Seide-Faser in drei verschiedenen Farben. Ein Rot, ein so Petrol, Blaugrün und einmal Natur. Ich dachte mir, dass ich das Naturfarbene vielleicht noch passend zu den anderen beiden Farben auch einfärben werde. Das muss ich mir mal noch überlegen. Und dann werde ich da auch irgendwann mal was draus spinnen. Aber jetzt mache ich erstmal mein Shanti Manu Abo noch zu Ende. Auf dem Rad habe ich auch immer noch den Fasertausch von aus der Podcasting auf Deutsch Gruppe bei Ravelry von Weihnachten. Geht irgendwie auch nicht so richtig weiter, aber ich spinne so langsam und kontinuierlich immer mal so ein bisschen vor mich hin. Die Nala hatte mich auf Ravelry angefragt zu Support-Spindeln und ich habe dort in dem Ravelry-Thread mal eine kleine Besprechung von all meinen Support-Spindeln, die ich habe, gemacht, da ich ja sehr, sehr gerne auf Support-Spindeln, also auf unterstützten Spindeln spinne. Ich denke, ich werde diese ganzen Bericht mit den Fotos einfach in die Shownotes von dieser Folge nochmal reinladen, so dass ihr das auch finden könnt, wenn ihr vielleicht gar nicht auf Ravelry seid. Das war es zum Spinnen, Stricken. Da habe ich ein neues Projekt angefangen. Und zwar ein kleines Strickjäckchen, das heißt Peggy Sue. Das ist ein kostenloses Strickmuster von Ravelry. Ich werde das dann auch verlinken. Und wie der Name es vermuten lässt, ist es so ein Retro angehauchtes, also ein etwas so 50er, 60er Jahre mäßiges Jäckchen. Sehr tailliert geschnitten, kurzärmlich mit so eng, also es wird bestimmt bezaubernd aussehen über einem Tellerrockkleid oder sowas. Ich stricke das aus dem lila Merino, aus dem dreifädigen, was ich letztes Jahr bei der Tour de Vlies gesponnen habe. Ich muss mal gucken, wie weit ich da mit komme, ob ich die kurzärmliche Variante stricke, wie sie in der Anleitung ist, oder ob ich ob das Garn reicht, um noch längere Ärmel ran zu stricken. Das hoffe ich ja eigentlich, weil eigentlich mag ich, glaube ich, langärmelige Jacken lieber als so kurzärmliche. Die kann man eben tatsächlich nur im Sommer anziehen. Das stricke ich, und das Alpaka-Kleid bin ich gerade bei Reihe 130 angelangt. Und das muss jetzt erstmal Pause machen. Erstens, weil das bringt mir irgendwie jetzt auch nichts, das über den Sommer weiter zu stricken oder im Sommer fertigzustellen, weil dann kann ich sowieso nicht anziehen, weil das viel zu warm sein wird. Und irgendwie dachte ich, gut, dann stricke ich das einfach so. Ende des Sommers werde ich damit weiter stricken. Meine Freundin ist auch, hat ja ihr wieder komplett aufgeribbelt und weil sie die falsche Maschenprobe hat. Also sie hat im Originalkleid deutlich fester gestrickt als bei ihrer Maschenprobe. Und deshalb fängt sie nochmal von vorne an und das Strickmuster ist auch noch nicht weiter ausgerechnet als bis Reihe 130. Das heißt, das liegt jetzt erstmal und darf übersommern sozusagen. Ja, deshalb gibt es jetzt die kleine Jacke so zwischendurch. Ich hoffe, sie wird vielleicht noch vor unserem Urlaub fertig, so dass ich sie da mitnehmen kann. Und dann nähe ich immer noch sehr viel. Also die Strickmaschine ist momentan immer noch abgebaut, weil ich gerade wieder immer noch im Nähfieber bin. Was so als nächstes, als großes Projekt kommt, ist ein Mittelalter-Outfit für den Mann und das Kind, weil Das habe ich dem Mann zum Geburtstag geschenkt, weil er irgendwie ja so Fantasy-Mittelalter-Fan ist und auch gerne auf diese Mittelalter-Spektakel geht und mit dem Kleinen zusammen und sie haben da immer einen Riesenspaß. Und dann habe ich gesagt, ich nähe ihm einfach irgendwie ein Outfit, das auch einigermaßen authentisch ist. Also deshalb habe ich jetzt stapelweise Bücher hier liegen, das große Buch der Gewandung und dergleichen. Ich habe schon eine Probehose genäht, weil eigentlich hatte ich dem Mann gesagt, wenn ich ihm etwas nähe, dann kriegt er aber auch so eine komische, wie heißt das, Buche, so diese seltsame Unterhose, die so ein bisschen wie eine Windel aussieht, die man im Mittelalter trug, und dazu dann Beinlinge. Aber ich habe mich überreden lassen, ihm doch eine richtige Hose zu nähen. Und habe auch irgendwie einen Schnitt gefunden, der wohl aus karolingischer Zeit stammt, also auch irgendwie authentisch ist. Und habe dann eine Probehose genäht, die ist noch ein bisschen zu weit, also die soll noch enger werden, das muss ich dann nochmal machen. Und dann habe ich Stoff gekauft auf dem letzten Stoffmarkt. Und zwar soll das Outfit auch so komisch zweifarbig werden, also eine Hälfte jeweils der Hose und des Oberteils schwarz, glaube ich, und die andere rot, und das dann so versetzt und dann noch so eine Gugel dazu. Also eine Gugel ist diese komische Mütze, die dann auch eine Hälfte schwarz, eine Hälfte rot hat. Und das Kind will dann auch so ein zweifarbiges Outfit in Orange und Dunkelblau. Schön Komplementärfarben. Gut, dann kann man das wenigstens in dem ganzen Trubel auf so einem Mittelalterfest gut wiederfinden, wenn das so schön bunt ist. Ja, und das werde ich gerade nähen. Dazu noch also das Outfit besteht dann für den Mann aus einer Hose, einer Tunika, einem Hemd, das unter die Tunika gezogen wird. Das ist weiß, kriegt dann so silber-schwarze Webborden an die Ausschnitte, so dass man dieses Hemd auch mal ohne die Tunika drüber anziehen kann. Und dazu gibt es dann noch die besagte Gugel, diese Kapuzen-Schulterumhang-Mütze. Und das Kind bekommt eine Hose und eine Tunika, und der kann dann ganz normale Sachen irgendwie drunter ziehen, je nach Wetter. Und vielleicht mache ich auch noch einen Mantel für den Mann, aber da habe ich dann gesagt, da muss er sich den Stoff dann selber kaufen, weil das wird mir dann irgendwie ein wenig zu teuer, wenn ich jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, 3 Meter Wollstoff kaufe, um ihm daraus einen Mantel zu schneiden. Das sprengt dann den Rahmen eines Geburtstagsgeschenkes doch ein wenig. So, das nähe ich gerade oder bereite es vor, zeichne da die Schnitte, lese mich da ein über die Schnitte, wie sie gewesen sind früher, und betreibe da so meine Recherchen. Das ist eigentlich auch ganz spannend, weil so gerade so die Stoff- und Materialkunde, wie im Mittelalter, welche Stoffe wo benutzt wurden, das ist ganz interessant, und es sind auch viele Punkte, die mir so eigentlich nicht klar waren. Ja, wenn ihr da Fragen habt dann oder auch Anregungen, falls ihr vielleicht auch selber irgendwie sowas macht, dann gerne her damit. Es ist ja jetzt nicht so ganz mein Themenbereich. Also mein Mann und ich, wir sind beide ziemliche Nerds, aber bei mir bezieht sich das irgendwie immer auf Science Fiction und bei ihm mehr so auf die Fantasy. Wir streiten uns da auch immer, welche Serien und welche Filme wir gucken, und also er findet halt Doctor Who total bescheuert, was ich über alles liebe, und er steht dafür auf diese, wie heißt diese komische Serie irgendwie, die mit den Wikingern, sehr blutrünstig und selbst ich als Nicht-Historikerin sehe irgendwie, dass diese ganzen Klamotten und die ganzen Kostüme zwar toll gemacht sind, aber irgendwie so komplett unauthentisch. Naja, wie auch immer. Ich werde weiter berichten, wie das mit diesem Outfit aussieht, und irgendwie, irgendwann gibt es bestimmt auch ein Foto, wenn es fertig ist. Also ich glaube, bis September habe ich Zeit. Das ist so meine Deadline, die ich mir selber gesetzt habe, weil dann hier in Hamburg das große Spektakel ist, und da möchte der Mann mit dem Kind gern hingehen. Gut, und ansonsten Nee, ich für mich das Jersey-Kleid, von dem ich beim letzten Mal berichtet habe, was irgendwie zwei Nummern zu groß ist obenrum. Da habe ich jetzt das Schnittmuster nochmal auf den Schnittmusterbogen gelegt. Ich habe ja schon die kleinste Größe, die das Schnittmuster vorgegeben hat, genäht. Und es war ja immer noch zu groß. Also habe ich jetzt den Abstand der nächsten Größe sozusagen nach innen auf mein Schnittmuster übertragen. Also wenn quasi die nächste Größe an der Seitennaht irgendwie 1,5 Zentimeter weiter außen wäre, habe ich sie dann irgendwie 1,5 Zentimeter weiter nach innen gesetzt und habe mein Schnittmuster sozusagen auf diese Weise eine Größe runterskaliert. Ich weiß nicht, ob das jetzt geklappt hat. Ich schneide es erstmal gerade in der Form ohne weitere Anpassungen aus so einem Trigema-Jersey, den ich irgendwo mal günstig bekommen habe, zu. Und muss mal schauen, ob es dann passt. Tini hatte mir ja noch, an dieser Stelle auch vielen Dank, den Tipp gegeben, so ein Small Boost Adjustment zu machen, also eine Anpassung für kleine Oberweiten. Das habe ich jetzt erstmal noch nicht gemacht, weil ich dachte mir, es ist halt so ein gerade geschnittenes eigentlich Jersey-Teil. Und die haben ja auch, wenn man keine Brustabnäher oder irgendwas in der Form. Aber ich habe mir die Links auf jeden Fall abgespeichert und auch Tinja hat dann auch nochmal so eine kurze Anleitung mir geschrieben, wie man das wohl macht bei Shirts, also bei Oberteilen, die ohne Abnäher gearbeitet sind, wie man da diese Anpassung machen könnte. Wenn es jetzt immer noch nicht passen sollte mit der einfach eine Nummer kleiner, werde ich das auch nochmal probieren. Ja, also ich bin ja irgendwie kein großer Freund davon, diese Schnittmuster so immer so massiv anzupassen. Das finde ich immer etwas anstrengend. Das macht mir nicht so richtig viel Spaß. Ich trage die Sachen halt auch, wenn sie nicht passen. Ja, gut. Das ist das, was im Entstehen ist. Und kommen wir zur nächsten Rubrik. Das, was fertig geworden ist. Ich glaube, ja, nicht viel. Also es ist nichts fertig gesponnen, es ist nichts fertig gestrickt. Fertig genäht ist, wie gesagt, die Probehose für den Mann, für das Mittelalter-Outfit und für mich so ein paar Sommerklamotten. Ich war letztens auf einer Geburtstagsparty eingeladen und natürlich hat man da nichts Besseres zu tun, als sich erstmal noch ein neues Kleid zu nähen. Ich hatte ihr noch so einen schwarzen Druckstoff rumliegen. Also es war eigentlich so ein Patchwork-Dekostoff. Also so einer von diesen lustig bunt bedruckten Stoffen, die immer nur auf 1 Meter Breite liegen. Ich weiß gar nicht, ob das Patchwork-Stoffe sind. Ich glaube, die sind nicht so prinzipiell nicht so richtig dafür gedacht, um daraus Kleidung herzustellen. Jedenfalls war dieser Stoff schwarz und war mit kleinen rosa und weißen sitzenden Häschen bedruckt. Also, aber von Weitem sieht es eher aus wie so eine Art Hahnentrittmuster. Und erst wenn man nah rankommt, sieht man, dass das kleine Hasen sind. Daraus habe ich mir ein Kleid genäht. Ich hatte irgendwie nur 1,50 Meter von diesem Stoff, weil der eigentlich nur eine Bluse draus werden sollte. Also habe ich ein Kleid genäht, was im Endeffekt tatsächlich nur aus zwei Rechtecken besteht, eins für vorne, eins für hinten. Dann die Schultern so ein bisschen oben schräg abgeschnitten, einen Halsausschnitt reingebastelt und für den Halsausschnitt dann irgendwie ein Beleg gemacht. Den habe ich dann aus weißer Baumwollbettwäsche ausgeschnitten, weil ich ja keinen Stoff mehr vom Original hatte, um den Beleg daraus zu machen. Ja, und in die Taille habe ich dann einfach ein Gummiband eingezogen. So, also ein sehr simples, sehr schlichtes Kleid, aber ich denke, das passt irgendwie gut, weil das dem Stoff sozusagen nicht irgendwie die Show stiehlt. Als Probeteil, um zu schauen, ob das oben gut passt, habe ich quasi ein Top noch genäht aus auch so einem bunt bedruckten Baumwollstoff, so pink mit bunten Erdbeeren drauf. Ja, das ist dann das Oberteil. Das passt auch, ist auch schön. Ja, hat natürlich wieder mal den Nachteil, ich habe das ja irgendwann mal erwähnt, dass ich eigentlich mal einfarbige Sachen nähen möchte oder sollte, damit ich die auch irgendwie mit dem, was ich im Schrank habe, kombinieren kann. Ja, jetzt habe ich irgendwie zwar ein Kleid genäht, das kann ich so solo tragen, aber habe wieder einen Top dazu produziert, was, ja, wo ich nichts habe, was irgendwie ansatzweise dazu passt. Muss ich mal gucken. Vielleicht sollte ich doch endlich mal gucken, was ich noch an Uni-Stoffen zu Hause habe oder die dann auch mal kaufen und ja, mal Röcke oder so nähen, die irgendwie zu meinem ganzen bunten Quatsch passen. Ja, und ach so, eine Jacke habe ich noch gemacht, also so eine Jersey-Jacke, die ich ziehen kann, weil es ja noch kalt und so. Und zwar da war das Schnittmuster aus einer Filati-Handstrickheft, also quasi eigentlich ein Strickmuster. Also diese Jacke besteht aus einem Rechteck. In das Rechteck werden zwei Schlitze geschnitten für die Ärmel. Und da in die Schlitze werden irgendwie zwei Trapeze ausgeschnitten. Die werden dann an der Längsseite zusammengenäht und sozusagen als Ärmel in die Schlitze eingenäht. Also das ist so eine locker fallende Überziehjacke. Und habe ich dann irgendwie auch so ein Stück Viskose-Jersey, der hier noch rumlag, dafür gebraucht. Der war ursprünglich mal so, wie heißt diese Farbe? Ich glaube, man könnte sagen Hautfarben. Also das, was in Deutschland Hautfarben ist, weil das ist ja Blödsinn, weil kein Mensch hat so eine Hautfarbe, also so ein Aprikot, so ein komischer Ton. So ein Ton, den, wenn eine weiße Person ihn trägt, dann sieht die von Weitem nackt aus. So ein Ton jedenfalls. Und den hatte ich grau, mit grauer Batikfarbe einfach überfärbt und das hat ganz gut funktioniert. Ja, also das war so mein Näh-Output. Das Ganze ist auch irgendwie, also das Kleid und die Jacke und das Top, die sind auch irgendwie an zwei Abenden entstanden. Also war ich da recht produktiv. So, mehr fertig geworden? Nein, mehr fertig geworden ist nicht. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Alles korreliert. Ja, wie ihr vielleicht wisst oder wie ich schon erwähnt habe, starte ich ja den Tag meistens damit, mir die Wissenschaftsmeldungen des Vortages anzuhören. Und das ist immer ziemlich oft ziemlich bizarr. Das hatte ich ja beim letzten Mal berichtet, dass sie irgendwie das auch irgendwie immer sehr seltsame Schlagzeilen für ihre Beiträge formulieren. Und ein anderer Punkt, der mich da irgendwie immer umtreibt, ist, also in der Biologie wird ja sehr, sehr viel mit Fruchtfliegen geforscht. Also ich stehe jetzt irgendwie nicht auf Fruchtfliegen und ich habe deshalb auch so kein Problem, wenn die für die Forschung benutzen. Ich glaube, irgendwie aus irgendwelchen Gründen sind die gut geeignet. Aber es geht jetzt auch gar nicht darum, was die mit den Fliegen machen, und sondern eher darum, was ich mich immer frage. Also Fruchtfliegen sind ja prinzipiell erstmal so winzig. Und wenn dann irgendwie gesagt wird, dass sie die Gehirne von Fruchtfliegen untersuchen, dann denke ich mir so, also die Fruchtfliege ist ja schon winzig, aber das Gehirn von einer Fruchtfliege. Also klar, das legt man unter das Mikroskop und untersucht das dann, aber also das ist ja alles so unglaublich winzig und die Werkzeuge, die man benutzt, um diese Sachen zu untersuchen, die sind ja auch winzig. Jedenfalls stellt sich mir eigentlich immer die Frage, wie läuft dieses Ganze handwerklich eigentlich ab? Also ich würde unglaublich gerne mal in so ein Labor gehen und auch den Wissenschaftlerinnen dort vor Ort über die Schulter blicken, auch so die eigentlich allen Leuten, die mit so winzigen Sachen arbeiten, also Edelsteine schleifen, fällt mir da noch als Beispiel ein, oder ja, generell so ganz, ganz feine Goldschmieder arbeiten oder Leute, die winzige Sachen aus Nähgarn häkeln und stricken, elektronische Bauteile, ja, diese ganze Zellbiologie und dieses Insektensinzieren. Also es gibt ja so wahnsinnig viele Bereiche, wo die Sachen einfach so total winzig sind und wo ich einfach nicht weiß, wie das Ganze handwerklich funktioniert und was mich einfach mal total interessieren würde. Deshalb also heute weniger ein Bericht, sondern mehr so eine Frage an euch da draußen, falls ihr irgendwie in so einem Bereich tätig seid oder das wisst oder auch so ein hobbymäßig oder beruflich mit sehr kleinen Dingen zu tun habt. Es würde mich einfach mal total interessieren, wie funktioniert es? Wie sehen die Werkzeuge aus? Wie kann man die Hände eigentlich ruhig halten? Ich stelle mir das so, also bei mir ist das, wenn ich ganz kleine Sachen machen soll, so ja, mit diesen winzig kleinen Glasperlen irgendwie, die auffädeln oder irgendwo aufnähen, dass ich schon arge Probleme habe, meine Hände da tatsächlich so ruhig zu halten und dass mich das nach 10 Minuten auch so in den Fingern juckt und so ein bisschen fuchsig macht und ich diese Sachen dann auch einfach weglegen muss, weil mich das erstmal total nervt. Ich habe letztens meine Kakteen umgetopft, die ich vor 2 Jahren ausgesät habe. Diese Kakteen, ich weiß nicht, Kakteen aussehen, macht es besser nicht. Also da braucht man sehr, sehr viel Geduld dazu. Jedenfalls vor 2 Jahren habe ich diese Teile ausgesät und die sind jetzt so, also die größeren Exemplare sind ungefähr 5 mm groß. Und die habe ich da in so einer Plastikschale mit einem Plastikdeckel ausgesät. Ich dachte ja nicht, dass dieses hässliche Plastikteil da irgendwie 2 Jahre bei mir rumstehen muss, weil die Dinger einfach nicht wachsen. Ich dachte ja, das geht ein bisschen schneller und ich kann die irgendwie nach 2-3 Monaten da raustopfen, in irgendwelche hübschen Töpfe packen und dann sieht das wieder hübsch aus. Naja, also jetzt habe ich die größeren Exemplare davon ein paar rausgenommen und in ein Glasteelicht gepflanzt. Also in diesem Glasteelicht sind jetzt 5 Kakteen. Die sind also auch irgendwie alle noch sehr winzig. Und also das hat mich wahnsinnig gemacht, diese einzelnen Sandkörnchen irgendwie mit einer Nähnadel habe ich die dann irgendwie da drin rumgeschoben, damit die Kakteen sozusagen stabilisiert sind und gerade gehalten werden. Und im Vergleich zu Fruchtfliegengehirnen sind diese Kakteen ja geradezu riesig. Und ich weiß nicht, also wenn ihr mit sehr kleinen Dingen zu tun habt, bitte, bitte, bitte sagt mir, wie das funktioniert. Oder ich würde es zu gern mal wissen. Auch welche Tricks da irgendwie vielleicht zum Einsatz kommen, um die Hände ruhig zu halten oder um dieses Gefühl, dass das einen wahnsinnig macht, irgendwie auszuschalten. Ja, also ich finde generell bei ganz vielen wissenschaftlichen Meldungen oder ja, wissenschaftlichen Entdeckungen, die so gemacht werden, ist einfach unglaublich spannend, welches Handwerk dahinter auch steckt. Ja, wie so die Arbeitsschritte aussehen, um bestimmte Sachen rauszufinden. Ich glaube, ganz, ganz viel ist in der Wissenschaft eben auch wirklich Handarbeit. Und das finde ich sehr spannend. Und ich, ein bisschen frage ich mich auch, ob denn auch Leute, die quasi dann kein handwerkliches Geschick haben, auch solche Art von Forschung betreiben können oder ob die sich dann ganz auf andere Bereiche konzentrieren müssen oder ob es da irgendwelche Hilfestellungen gibt. Das finde ich irgendwie sehr spannend. Also wenn ihr da irgendwie tiefer in der Materie steckt als ich, dann lasst es mich gerne wissen. So, kommen wir zur nächsten Rubrik, die Textile Revolution, wie ich sie jetzt mal genannt habe. Vielleicht werde ich sie auch noch umbenennen. Zum einen muss ich natürlich erstmal sagen, dass ich persönlich nichts weiter praktisch unternommen habe. Also von meinen Vorhaben, die ruhen, das hat irgendwie auch einfach ganz spezielle Gründe. Jedenfalls habe ich mich eher so weiter theoretisch mit dem mit dem Gebiet befasst. Zum einen kann ich euch empfehlen, falls ihr irgendwie über den Sommer nach Hamburg kommen solltet, dass im Museum für Kunst und Gewerbe gibt es gerade eine Ausstellung über Fast Fashion. Ich habe die vor 2 Wochen zur Museumsnacht gesehen. Ich habe sie mir ja nicht. Es war natürlich sehr voll zur Museumsnacht und ich habe mir sie deshalb nicht ganz komplett in Ruhe anschauen können. Aber ich denke, ich werde das irgendwie. Die geht, glaube ich, noch bis September. Kurz vor Ende der Ausstellung werde ich sie mir nochmal anschauen. Kurz vor Ende, deshalb, weil dann in der Zwischenzeit hoffentlich die anderen Sonderausstellungen, die im Museum für Kunst und Gewerbe noch sind im Moment und die ich jetzt alle schon 2-mal gesehen habe, dass die in der Zwischenzeit gewechselt worden sind. Prinzipiell ist das sowieso, also Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg kann ich sehr empfehlen, ist ein sehr schönes Museum. Momentan ist da eben, wie gesagt, diese Fast Fashion Ausstellung, ansonsten eine Tattoo Ausstellung, Modezeichnungen, und dann die Sammlung, die da besteht aus verschiedenen Designobjekten, Kunstwerken, Kunsthandwerk, Porzellan. Ist eines meiner Lieblingsmuseen in Hamburg und ich werde auf jeden Fall in diese Ausstellung nochmal gehen und werde da nochmal genauer berichten. Jetzt sind so ein paar Sachen, die mir dort aufgefallen sind. Zum einen gab es dann einen längeren Teil, der befasste sich mit Textil, ja, Recycling oder was passiert mit den Klamotten, die wir hierzulande Altkleidercontainer werfen. Gut, da gibt es natürlich schon zahlreiche Dokus, die euch vielleicht auch so bekannt sein dürften, die Reise des T-Shirts irgendwie irgendwo hin und was dort ja auch für Märkte und für finanzielle Interessen daran stehen, also dass das keineswegs so ist, dass unser weggeworfenes T-Shirt irgendwie den Leuten in Afrika tatsächlich hilft. Jedenfalls war dort ein Teil der Ausstellung, ging darum, um die Textilien, die zum Recycling nach Indien geschafft werden und wie die dort aufbereitet werden. Das war auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Aspekt, den ich so nicht wusste. Und ich habe jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, was mit diesen recycelten Fasern am Ende passiert. Also da standen irgendwie zu viele Leute davor und dann hatte ich irgendwie, da wir noch verabredet waren, keine Muße, da irgendwie noch länger anzustehen. Deshalb werde ich auch nochmal in diese Ausstellung gehen. Auf jeden Fall war das ein sehr interessanter Aspekt. Und ja, dann gab es auch noch einen Teil der Ausstellung, der sich mit der sogenannten Slow Fashion befasste, also den Gegenkonzepten. Darüber hatte ich ja hier auch schon besprochen, was man also tun könnte, um die Ausbeutung der Menschen und der Umwelt für unsere Modebedürfnisse, wie man dem entgegnen könnte. War natürlich wieder im Endeffekt, ja, es gab wieder dieses besagte Rhabarbersaft gegerbte Leder, wo da Taschen für unglaublich viel Geld hergestellt wurden. Also eigentlich im Endeffekt wurden wieder nur diese Beispiele präsentiert, die ich auch schon mal angesprochen habe und die Probleme damit, Slow Fashion oder ja öko-zertifizierte Mode ist halt wieder eigentlich ein Bereich, der nur für privilegierte Menschen zugänglich ist und eigentlich keineswegs ein tatsächlicher Ausweg aus dieser Modemisere, in der wir leben. Der zweite Punkt, den ich unter der Rubrik euch vorstellen möchte, ist ein Buch, was ich gerade lese. Das ist von Tenzi E. Hoskins und das heißt Stitched Up, The Anti-Capitalistic Book of Fashion. Ich bin gerade beim dritten Kapitel anbelangt. Das ist ich finde, es ist ein sehr dicht geschriebenes Buch. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil es bisher nur auf Englisch erschienen ist und es für mich natürlich irgendwie auch als Nicht-Muttersprachlerin etwas anstrengender ist, das zu lesen. Auf jeden Fall es befasst sich mit sehr vielen Bereichen, eigentlich mit allen Bereichen, so die Mode ausmachen. Das erste Kapitel ging darum, wem die weltweiten Modeunternehmen eigentlich gehören und dass es im Endeffekt ja globale Riesenkonzerne sind, die in der Nachkriegszeit so begannen miteinander zu verschmelzen und dass auch die klassischen französischen Couturehäuser mittlerweile ja alle mehr oder weniger Teile von solchen Imperien sind. Und dieser Wechsel fand eben so eigentlich in der Nachkriegszeit statt. Interessantes Beispiel fand ich auch, dass Dior's New Look, der sozusagen in den 50er Jahren die Modewelt revolutionierte. Also Dior kreierte dann diese Kleider mit den unglaublich weiten Röcken und nach der eher schmal geschnittenen, mit wenig Stoffverbrauch konzipierten Mode der Kriegszeit, die auch ja für die ja auch den Frauen ermöglichen sollte zu arbeiten, weil sie es einfach mussten. Sie mussten in den Fabriken arbeiten und sie mussten große Aufräumarbeiten nach dem Krieg leisten. Und dann die Wirtschaftswunderjahre, es herrschte wieder Frieden und die Frauen sollten natürlich auch möglichst schnell wieder zurück nach Hause und an den Herd, weil jetzt können ja die Männer wieder die Arbeitswelt übernehmen. Und in diese Zeit hinein entstand dieser sehr auf Weiblichkeit bedachte Look von Dior, der auch weltweit tatsächlich sehr, sehr gefeiert war und ja, eigentlich auch so ein diese Silhouette, die Dior eigentlich geschaffen hat, steht eigentlich für uns heute immer noch für die Zeit der 50er Jahre. Und ich muss auch sagen, also sie ist natürlich auch wunderschön, also die Kleider aus dieser Zeit sind auch, also ich finde sie traumhaft und sie solche Kleider zu tragen, es ist eine, also ich fühle mich sehr wohl darin, muss ich auch dazu sagen. Jedenfalls so dieser ganze gesellschaftliche Aspekt, der mit dieser Kleidung einherging, also dass die Frauen wieder nach Hause sollten und den Mann repräsentieren und an den Herd und so. Das ist ja hinlänglich bekannt. Aber was mir neu war, dass in dieser Zeit auch ein großer Baumwollfabrikant als Großinvestor im Modehaus Dior eingestiegen ist, weil die Haute Couture, die französische Mode hatte eben auch nicht mehr so den Zulauf und brauchte Gelder von außerhalb. Und im Endeffekt ist dieser überschwängliche Stoffverbrauch nicht nur ein Ausdruck der Zeit, sondern im Endeffekt auch ein handfestes wirtschaftliches Interesse von diesem Baumwollfabrikanten, der natürlich wollte, dass für die Kleider, die sein Modehaus entwirft, in das er investiert hat, dass für diese Kleider natürlich auch möglichst viel von seinem Stoff zum Einsatz kommt. Und deshalb auch diese enormen Stoffmengen, die für diese Art von Kleidung benutzt wurde. Zum Beispiel ist ja auch in der Zeit die Ärmel von den Kleidern waren ja meistens keine eingesetzten Ärmel mit einer Armkugel, so wie wir das heutzutage haben, sondern die waren direkt an das Schnittteil angeschnitten, also Fledermausärmel. Das heißt, allein für diese Ärmelkonstruktion ist unglaublich viel Stoffverschnitt übrig. Also das ist jetzt, es bleibt unheimlich viel Stoff übrig, den man abschneidet, den man einfach nicht benutzen kann, weil weil daraus, weil er zu klein ist, um daraus noch irgendwie ein anderes Teil zuschneiden zu können. Und andererseits, ja, der Ärmel sozusagen am Oberteil mit dran direkt war. Ja, das war das erste Kapitel so dieses Buches. Das behandelt sich mit den Konzernen. Im zweiten Kapitel geht es um die Modeberichterstattung, um Modemagazine, aber auch um Blogs. Da war ein Aspekt, der für mich besonders wichtig war, den ich auch mal rausstellen möchte, dass im Endeffekt, wenn man zumindest die Mode als eine Art Kunstrichtung betrachten möchte, dass die Mode eigentlich die einzige Kunstrichtung ist, wo in den Modemagazinen eigentlich die Mode kritisieren sollen, die dafür gedacht sind, ja, Kritik zu üben an den Kollektionen, die Modenschauen irgendwie sachlich zu besprechen, dass diese Modemagazine natürlich komplett werbefinanziert sind von eben diesen Unternehmen, die sie eigentlich besprechen sollten. Also das kann man sich irgendwie in keinem anderen Kunstbereich wirklich, wirklich vorstellen, dass ein Magazin, das sich mit zeitgenössischer Fotografie, na gut, vielleicht doch, dass diese, ja, naja gut, nein, also ein Magazin mit zeitgenössischer Fotografie, da wird sich wahrscheinlich Werbung für Fotoequipment und für das Handwerkszeug finden. Aber es wird nicht von irgendwelchen Fotografen, die ihre Werke verkaufen wollen, werbefinanziert, sondern höchstens von Firmen, die das Material zur Verfügung stellen, genauso Architekturzeitschriften, da werden Bauwerke besprochen, neue Bauwerke. Die Zeitschriften sind natürlich auch werbefinanziert. Werbung in Architekturzeitschriften sind Baustoffe, also eigentlich das Material. Irgendwie, ich glaube, in Kunstzeitschriften findet sich dann wahrscheinlich Werbung für Pinselreiniger und Farbe. Aber es findet sich in Kunstzeitschriften die werden nicht finanziert von einem speziellen Maler, der irgendwie die ganze Zeitung finanziert, um darin seine Werke besonders, besonders positiv besprochen zu wissen. Ja, die Modeindustrie hat natürlich auch enormen Einfluss auf die Berichterstattung, indem sie die Modenschauen zu exquisiten Veranstaltungen macht, wo ja die Leute eingeladen werden müssen, sonst bekommen sie sie nicht zu sehen. Also ein Filmkritiker kann sich irgendwie für jedes x-beliebige Kino eine Karte kaufen, wenn er irgendwie nicht zur Premiere eingeladen wird, und kann den Film sich anschauen und danach besprechen. Oder genauso ein Musikkritiker, der kann einfach im Laden sich die CD kaufen. Das funktioniert natürlich bei Modenschauen nicht, weil bis die Sachen dann eben tatsächlich im Laden hängen und verkauft werden, beziehungsweise bei Haute Couture passiert das ja gar nicht, vergehen natürlich auch eine gewisse Zeit, und dann braucht der Kritiker auch nicht mehr die aktuelle Kollektion besprechen, weil dann ist es Schnee von gestern. Jedenfalls hat die Modeindustrie eben auch enormen Einfluss darauf, wer eigentlich ihre Klamotten besprechen darf und wer nicht. Und es gibt dann, ja, das geht eigentlich mit den Modeblogs, die ja eigentlich so ein bisschen als Gegenströmung zu den alteingesessenen Modemagazinen entstanden sind, munter so weiter, weil ja, die werden dann auch von den Firmen, werden dann irgendwelche Modeblogger zu irgendwelchen Modenschauen eingeladen. Und dort gibt's dann Goodiebags und keine Ahnung. Naja, und dieser Blogger wird sich natürlich irgendwie doch ein wenig bemühen, die Kritik nicht ganz so harsch ausfallen zu lassen, weil er möchte ja vielleicht im nächsten Jahr auch wieder zu diesem Event eingeladen werden, weil es natürlich auch toll ist, in der ersten Reihe neben irgendwelchen Hollywood-Stars zu sitzen. Das war also das zweite Kapitel, das befasste sich mit den Modemagazinen. Und jetzt bin ich im dritten Kapitel, da geht es um das Kaufverhalten. Da steckt natürlich sehr viel marxistische Kritik und Theorie darin. Also das Buch ist auch in einer ganzen Reihe von wartet mal, ich suche das mal kurz raus. Also es ist in einer Reihe von marxistischen Büchern erschienen, die dieser Verlag herausgibt. Das heißt, das ist so der, gut, das steckt ja im Titel, das antikapitalistische Buch der Mode. In diesem Fall geht es eben um die Theorie des Kaufverhaltens, also wie die Bedürfnisse künstlich hervorgerufen werden und wie das Kaufverhalten eigentlich tatsächlich gesteuert ist und dass wir eigentlich, ich weiß nicht, kaum eines unserer Kleidungsstücke bis zum Schluss tragen, also bis es auseinanderfällt, sondern eigentlich unsere Kleidungsstücke ja irgendwann einfach ablegen, weil in den seltensten Fällen, weil sie uns nicht mehr passen oder weil sie kaputt sind, sondern meistens legen wir sie ab, weil sie uns nicht mehr gefallen. Und das bedeutet, wenn sie uns nicht mehr gefallen, dann ist der Grund dafür, dass sie quasi nicht mehr modisch sind oder dass sie nicht mehr unserem Modeempfinden entsprechen. Das heißt, dass man sich dran satt gesehen hat oder dass wir das Gefühl haben, wenn wir dieses Kleidungsstück tragen, dann fallen wir unangenehm auf, weil es so gar nicht mehr in das allgemeine Zeitgeschehen zu passen scheint. Jedenfalls entspricht der Wunsch nach neuer Kleidung oder nach neuen Schuhen, neuen Accessoires, die wir ja gelegentlich verspüren, in den seltensten Fällen einem realen Bedürfnis. Also wir kaufen keine neuen Schuhe, weil unsere alten durchgelaufen sind oder selten, sondern wir kaufen neue Schuhe, weil sie eine andere Farbe haben, die wir noch nicht haben. Oder wir kaufen eine neue Jeans, weil uns diese Form noch fehlt oder weil diese Form gerade angesagt ist. Oder wir kaufen neue T-Shirts, nicht weil die alten kaputt sind, sondern weil unser Unterbewusstsein doch von der Werbung oder von einfach dem Bild, das unsere Mitmenschen auf der Straße abgeben, beeinflusst ist und jetzt der Meinung ist, mit dem Alten kann man sich nicht mehr draußen sehen lassen. Jedenfalls kann ich dieses Buch empfehlen. Es macht Spaß, es zu lesen. Ich werde sicherlich in den nächsten Folgen nochmal auf die weiteren Kapitel eingehen und euch irgendwie kurz Erkenntnisse zusammenfassen. Dazu muss ich sagen, dass dieses Buch also eigentlich bei zu den sehr theoretischen Aspekten immer eine wunderschöne Illustration für den jeweiligen Kapitel beginnen hat, die Illustrationen orientieren sich eigentlich sehr stark an aktuellen Modezeichnungen, was irgendwie so in einem guten Kontrast zum Inhalt steht und auch so eine sehr schöne Ästhetik bringt. Jedenfalls Stitched Up, The Anti-Capitalistic Book of Fashion von Tansy E. Hoskins. Wenn ihr kein Problem mit englischer Literatur habt und euch ein bisschen für Mode interessiert, dann kann ich das empfehlen zu lesen. Ja, damit kommen wir auch ans Ende der heutigen Aufnahme. Die Folge 10 geht zu Ende. Zum Schluss noch die Kontaktmöglichkeiten. Noch einmal zur Wiederholung. Ihr findet diesen Podcast bei ausfasernd.podigy.io. Das ist sozusagen der Blog dazu. Da gibt es auch die Shownotes und ein paar Fotos. Wenn ihr euch mit mir austauschen wollt, könnt ihr das entweder auf Ravelry tun. Dort gibt es eine Gruppe, die heißt Podcasting auf Deutsch. Und dort gibt es auch einen Thread, der heißt Ausfasernd. Da könnt ihr zu diesem Podcast etwas schreiben. Ihr könnt mich auf Twitter anschreiben. Dort bin ich Damned Snob. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist ausfasernd.mail.de. Ich freue mich auf euer Feedback und eure Kommentare. Und hoffe, euch hat die heutige Episode Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, wir hören uns bald wieder. Das heißt, ich schaffe es hoffentlich bald wieder, euch die nächste Folge aufzunehmen. Bis dahin, tschüss!